HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Man selber kann das mitunter selber kaum glauben, dass man 100 Jahre schon gelebt hat. Aber wenn denn die großen Gebrechen sich bemerkbar machen, dann glaubt man es eben doch.
Können in Zukunft immer mehr Menschen 100 werden und dabei fit und gesund bleiben?
Wieso altern wir? Was bestimmt die Lebensspanne eines Organismus? Und wie kann man das verstehen? Wie kann man das manipulieren?
In unserer ersten Studie haben wir bewiesen, dass es möglich ist, das Alter eines gesunden Menschen um 2,5 Jahre zurückzudrehen.
Das Ziel hier ist nicht so sehr, das Leben des Menschen zu verlängern. Das Ziel ist eigentlich, dass wir unseren gesunden Zustand möglichst lang aufrechterhalten wollen.
Aus meiner Sicht denke ich auch, dass es ein biologisches Limit gibt. Aber ob das biologische Limit bei den 120 Jahren liegt, wie es im Moment in der Diskussion ist, da würde ich mich nicht festlegen wollen.
Weniger Alkohol, weniger Süßigkeiten, mehr Sport. Der Anfang des Jahres ist die Zeit der guten Vorsätze. Meistens endet deren Zeit aber ungefähr an Dreikönig, also Montag nächster Woche. Gut so, denn warum soll man sich kasteien? Das Leben ist kurz, man sollte es besser genießen, solange es noch währt. Wobei, wie eben schon angedeutet, das kann dauern. Wenn es nach den Forschern im Silicon Valley geht und anderswo, dann leben wir demnächst die eben schon erwähnten 120 Jahre lang. Die Alterskohorte der 100-Jährigen ist schon jetzt die am schnellsten wachsende, auch bei uns in Deutschland. Die Frage ist allerdings, wollen wir wirklich so lange leben? Und wenn wir es tun, wer finanziert das dann? Wer zahlt die Rente und wer die zusätzlich dann vielleicht nötige Versorgung? Wessen Erspartes reicht für 50 Jahre Rentnerleben und wie sieht eine so alte Gesellschaft dann wohl aus? 120 Jahre fit und glücklich? Perspektiven für eine richtig alte Gesellschaft. So haben wir den Ollen Tag am dritten Tag des jungen Jahres überschrieben. Es sind Start-ups, also neue Unternehmen mit neuen Produktideen, die sich im Silicon Valley versammelt haben und die nicht mehr Software oder Internetanwendungen oder selbstfahrende Autos für Menschen entwickeln, sondern am Menschen selbst schrauben. Ein Teil der Firmen entwickelt digitale Ersatzteile, also künstliche Teile für reale Menschen, die wollen uns zu Cyborgs machen. Damit werden wir nicht unsterblich, aber einiges an uns kann ersetzt werden, wenn es krank ist oder abstirbt. Oder sagen wir, um da im Duktus zu bleiben, wenn es defekt ist. Das passt besser zur Maschinenphilosophie. Andere Start-ups im Silicon Valley gehen einen Schritt weiter. Sie wollen den Menschen selbst, na nicht unsterblich machen, aber doch sehr viel länger leben lassen. Sie halten das Altern auf oder wollen uns sogar jünger machen. Markus Schuler mit einem konkreten Beispiel, bei dem mit einem Medikamentenmix die Thymusdrüse stimuliert wird.
Die Thymonautenstudie habe weniger als eine halbe Million Dollar gekostet, sagt Robert Brook, einer der drei Gründer des Biotech-Unternehmens Immune Intervene.
The thymus is a part of your immune system that degrades or involutes with age. So by around age 40, in everyone, it's largely.
Der Thymus ist Teil unseres Immunsystems. Um das 40. Lebensjahr herum verkümmert die Drüse und wird quasi durch Fettgewebe ersetzt. Der Thymus ist dafür da, unsere Immunzellen auszubilden. Sie lernen, wie sie Krankheiten bekämpfen. Mit zunehmendem Alter geht diese Fähigkeit verloren und das führt dann später zum Zusammenbruch unseres Immunsystems. Ziel des kleinen Biotech-Startups mit Sitz in Los Angeles und im Silicon Valley ist es, eine Formel zu entwickeln, die das Altern des Menschen stoppt und im besten Fall sogar rückgängig machen kann. Im Fokus die Thymusdrüse, die beim Mensch hinter dem Brustbein sitzt. Sie soll bei älteren Menschen quasi wiederbelebt werden. Bei der ersten Studie von Immune Intervene vor 2 Jahren haben sich 10 Männer ab 50 Jahren ein Jahr lang einen Medikamentencocktail gespritzt. Die Studie war schon allein deshalb einzigartig, weil wir auf bereits zugelassene Präparate zurückgegriffen haben. Auf unser Produkt wird man also keine 5 oder 10 Jahre warten müssen, bis es zugelassen ist. Es besteht aus Medikamenten und Ergänzungsmitteln. die frei verkäuflich erhältlich sind. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit hatte kürzlich ein 65-jähriger Teilnehmer der Studie aus San Francisco davon berichtet, dass ihn die Einnahme des Medikaments verjüngt habe. Robert Brook äußert sich da etwas vorsichtiger. Er sagt, zwei Teilnehmer haben uns anekdotenhaft berichtet, dass ihre Familien ihnen bescheinigten, dass sie jünger aussehen würden. So habe sich ihr Haar zum Beispiel wieder verdunkelt. Das war ein überraschender Effekt für uns. Andere Teilnehmer berichteten laut Brook, dass sich ihre Stimmung aufgehellt und ihre Wahrnehmungsfähigkeit verbessert hat. Der Biotech-Unternehmer schätzt, dass ein mögliches Medikament seiner Firma rund 10.000 Euro kosten wird. Das wäre dann die Versorgung für ein ganzes Jahr. Zuerst wollen die drei Gründer aber eine größere Studie starten. Nicht mit 10 Teilnehmern, sondern mehreren Dutzend Probanden. Das war einer der Kritikpunkte an der ersten Studie. Dennoch beharrt Brook. In unserer ersten Studie haben wir bewiesen, dass es möglich ist, das Alter eines gesunden Menschen zwischen 50 und 65 Jahren um 2,5 Jahre zurückzudrehen. Das Thema Lebensverlängerung ist ein künftiger Milliardenmarkt. Intervin Immune ist da nicht alleine. Im Silicon Valley forschen Dutzende Biotech-Firmen an derselben Idee. Google und Unternehmer wie der Oracle-Mitgründer Larry Ellison stecken Millionenbeträge in Projekte, wie das Leben verlängert und der Tod besiegt werden kann.
Aus dem Silicon Valley berichtete Markus Schuler. Martin Denzel, Molekularbiologe und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Ihre Forschungsgruppe heißt Metabolische und genetische Regulierung des Alterns. Das hört sich jetzt so an, als seien Sie auf dem gleichen Weg wie die Forscher im Silicon Valley, von denen wir eben gerade gehört haben. Wollen auch Sie das Altern aufhalten?
Unser Ziel ist es zunächst, das Altern richtig zu verstehen. Wir denken, dass die Forschung, die wir machen, zunächst die fundamentalen Prinzipien aufklären muss, die beim Altern relevant sind. Und wenn wir diese Prinzipien verstehen, dann hat man eventuell Ansatzpunkte, um Interventionen zu entwickeln, die dann die Lebenserwartung, aber vor allem die Lebensspanne in guter Gesundheit verlängern können.
Also es geht Ihnen nicht darum, älter werden zu lassen, die anderen oder sich selbst. Es gibt ja auch da so Startups im Silicon Valley, die machen das im Selbstversuch, die Gründer selber, so wie Life Bioscience zum Beispiel. Sowas wollen Sie nicht machen.
Nein, also im Prinzip ist unsere Position die, dass wir zunächst den Prozess richtig gut verstehen müssen. Und das Ziel ist tatsächlich für mich persönlich nicht so sehr meine eigene Lebenserwartung zu erhöhen. Für mich persönlich ist es mehr das besonders interessante Problem von dieses Phänomen des Alterns zu verstehen.
Und wie wird man älter? Also ich meine, was wissen wir schon? Welche Mechanismen helfen einer Art? Andere Tiere machen das ja schon, zum Beispiel, die wir gleich noch vorstellen werden. Ich will da jetzt nicht vorgreifen. Besonders alt zu werden?
Ja, das Faszinierende in der Biologie, wenn man entweder raus in die Natur schaut, aber auch innerhalb von unserer eigenen Spezies, bei den Menschen, ist, wie plastisch Altern ist tatsächlich. Wir haben also tatsächlich innerhalb von nur wenigen Generationen eine massive Erhöhung der Lebenserwartung gesehen in Menschen. Seit der industriellen Revolution hat sich unsere Lebenserwartung so gut wie verdoppelt. Und das ist natürlich zurückzuführen auf Faktoren, die nicht auf unserem DNA-Code und unserer genetischen Information basieren, sondern vielmehr durch unsere Umwelt beeinflusst worden sind. Das heißt, obwohl sich unsere DNA nicht wirklich verändert hat in dieser Zeit, hat es gereicht, die Umwelt zu verbessern, medizinische Versorgung zu verbessern, um die Lebenserwartung tatsächlich zu erhöhen. Das zeigt also, wie plastisch unser Organismus ist, die Lebenserwartung zu verändern. Und
wie anpassungsfähig.
Die Lebenserwartung steigt nach wie vor.
Ja, bei uns schon. Das Durchschnittsalter in den USA zum Beispiel sinkt wieder. Da ist die Lebenserwartung auf dem Rückweg. Ja, das liegt vielleicht auch an sozialen Umständen. Da kommen wir noch drauf. Aber wenn es Ihnen jetzt darum geht, das Altern selbst erst einmal zu erforschen, was wissen wir denn tatsächlich darüber, wenn Sie sagen, das ist sehr plastisch offenbar, es reagiert auf unsere Umwelt. Aber wie funktioniert das biologische Altern denn?
Genau, also das Altern definieren wir im Sinne der Grundlagenforschung so, dass es hier um die Fähigkeit geht, mit Stress umzugehen. Und zwar reden wir hier von mit Umweltstress, mit dem Stress, der nicht, also man sagt hier, wir reden nicht von dem Stress, den man hat, wenn man im Büro viel arbeitet, sondern es geht wirklich um biologischen Stress. Und das Interessante ist, dass Stressresistenzmechanismen da sind und in der Jugend sehr gut und sehr effizient funktionieren. Und diese Stressresistenzmechanismen werden mit dem Alter reduziert. Das heißt, die Fähigkeit mit diesen Herausforderungen, die Fähigkeit mit diesem Stress umzugehen, ist das, was uns im Alter zunehmend fehlt.
Also unser Körper verliert die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, heißt das ja mit anderen Worten.
Die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, aber auch der Stress, der durch endogene Prozesse permanent passiert. Auf der biologischen Ebene ist es so, wir haben zum Beispiel die DNA in jedem Zellkern und es ist ein Molekül, was dazu tendiert, zu brechen oder andere Schäden zu bekommen, die ganz normal sind, die Teil des normalen Stoffwechsels sind. Wir haben Proteine, die wundervollen kleinen Maschinen, die alle Funktionen in unseren Zellen erfüllen, vom Muskelprotein, was Bewegung macht, bis hin zu Proteinen, die Informationen wahrnehmen und weitergeben. Und diese Proteine sind kleine Moleküle, die komplex gefaltet sind. Und wenn diese Faltung nicht richtig stimmt, können die Proteine verklumpen und dann nicht nur ihre Funktion verlieren, sondern auch tatsächlich toxisch wirken. Das passiert zum Beispiel bei Neurodegeneration ganz stark. Und das sind tatsächlich Prozesse, die ablaufen müssen, um einfach nur unsere normale Funktion zu erhalten. Einfach nur, wenn wir hier sitzen und Radio hören, passieren permanent Prozesse in jeder Zelle, die korrigiert und repariert werden müssen.
Nun gibt es Tierchen, die darin sehr, sehr gut sind. Bärtierchen zum Beispiel, Nematoden. Hilft es denen dabei zuzuschauen, wie sie sich regenerieren?
Absolut. Wir versuchen auf jeden Fall zu lernen aus der Natur, aus Organismen, die hohe Resistenzen haben, die hohe Reparaturkapazitäten haben, um daraus dann zu lernen.
An welchem Tierchen forschen Sie?
Genau, wir arbeiten tatsächlich an dem Nematoden Cenorhabditis elegans. Das sind ungefähr 1 Millimeter große Würmer, die den Vorteil haben, dass sie sehr klein sind und eine überschaubare Lebenszeit von nur ungefähr 3 Wochen haben. Das heißt, wir können die tatsächlich genetisch manipulieren und dann fragen, können wir Mutanten schaffen, die eine höhere Fitness haben, die tatsächlich länger überleben. Und da sehen wir dann tatsächlich, dass wir einzelne Gene manipulieren können und die sorgen dafür, dass der ganze Organismus dann eine höhere Lebenserwartung hat.
Und was halten Sie dann vor diesem Hintergrund von der Forschung Ihrer Kollegen im Silicon Valley, also von der Studie über die Versuche, die Thymusdrüse, also die menschliche, dazu zu bringen, uns nicht mehr altern zu lassen oder uns sogar jünger werden zu lassen?
Das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Man muss das ins Licht der normalen Forschung rücken, denn eine erste klinische Studienphase ist natürlich immer sehr limitiert. Deswegen muss man die Ergebnisse für das sehen, was sie sind. Das ist eine sehr vorläufige Studie, aber so macht man eben die erste klinische Phase, praktisch wie das in dem Beitrag gerade angeklungen ist, nur mit einer sehr kleinen Anzahl von Probanden und tatsächlich auch nicht wirklich kontrolliert. Wir haben ja keine
Kontrollgruppe,
Placebo-Kontrollgruppe hier dabei, sodass man also sehr vorsichtig sein muss mit der Interpretation. Aber das, was die Studie zeigt und nicht über diese sogenannten Claims, nicht über diese Ergebnisse hinausgeht, ist hier sehr vielversprechend und sehr interessant und sollte zumindest jetzt nicht motivieren, diese Behandlung bei sich selbst durchzuführen, aber sie sollte motivieren, bessere, größere, bessere kontrollierte Studien durchzuführen.
Das heißt, obwohl wir noch nicht ganz genau verstehen, wie das Altern funktioniert und es biologisch noch nicht so richtig manipulieren können, kann man schon am Menschen forschen?
Das ist eine wichtige Frage. Ich denke, diese Forschung ist natürlich sehr relevant, weil sie auch zeigt, wie potenzielle Interventionen funktionieren können. Und die lassen uns natürlich wieder neue Einblicke bekommen in die Biologie des Alterns. Diese Manipulation von der Lebensspanne und das Verstehen vom Prozess lässt sich ja nicht wirklich trennen. Auch wir generieren diese zufälligen DNA-Mutationen und fragen dann, verlängern die das Leben von unseren Würmern in diesem Fall beispielsweise. Und dann benutzen wir diese Tiere, um den Mechanismus zu verstehen, der dahinter steckt. Denn das ist wirklich sehr kompliziert, um das Altern zu verstehen. Es ist viel leichter, die grundsätzlichen Funktionen zu untersuchen in einem Tier, was langlebiger ist. Weil hier sind die Funktionen verbessert, die tatsächlich gut sind. Ein kurzlebiges Tier auf der anderen Seite zu untersuchen, da weiß man dann nie, ob man mit einer Veränderung arbeitet, die tatsächlich die Lebensspanne, die Lebenserwartung manipuliert, oder ob das Tier einfach krank ist aus einem anderen Grund. Deshalb ist also die Arbeit an langlebigen Organismen da besonders informativ.
Martin Denzel, Molekularbiologe am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. Vielen Dank bis hierhin, wir hören uns gleich nochmal. 120 Jahre fit und glücklich, Perspektiven für eine richtig alte Gesellschaft. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Hier kommt die britische Popband The Simmers. Durchschnittsalter 78 Jahre. Der Bandname verdankt sich einem US-Hersteller von Rollatoren.
This is the first time I've done this, by the way. Put us down.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful cold.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old. What we all used to say.
Talking about my generation.
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
I'm just talking about my generation.
Talking about
Da singt die Generation von 1930 bis 1940 so ungefähr. 120 Jahre fit und glücklich, Perspektiven für eine richtig alte Gesellschaft, der Tag in HR2 Kultur. 120 Jahre, das ist für uns Menschen eine ziemlich irre Perspektive. Für einen Grönlandhai wäre der Tod mit 120 das Ende eines ziemlich unerfüllten Lebens, denn er wäre kaum über seine Jugend hinausgekommen. Tiere toppen das Säugetier Mensch im Altern um ein Vielfaches.
Ein Hummer 140 Jahre, eine Riesenschildkröte 256 Jahre, ein Grönlandhai 512 Jahre, eine schwarze hawaiianische Koralle 4265 Jahre, ein antarktischer Riesenschwamm über 10.000 Jahre. Tiere, die älter werden als Menschen, die vielleicht sogar biologisch unsterblich sind. Für Wissenschaftler ist das ein aufregendes Forschungsfeld. Schließlich könnte das Wissen um solche Langlebigkeitsstrategien auch menschliche Leben verlängern. Welche Strategien gibt es also? Einzellige Tiere etwa, wie das Pantoffeltierchen, die können sich unter idealen Bedingungen vermehren und vermehren und vermehren, indem sie sich einfach teilen und dann neu heranwachsen. Altern und Tod kommen dabei nur sehr verzögert ins Spiel. Forscher sprechen von potenzieller Unsterblichkeit. Auch weil immer die Möglichkeit besteht, dass die Tiere durch äußere Einflüsse und Krankheiten sehr wohl zu Tode kommen können. Absolute Unsterblichkeit gibt es bei Einzellern ebenso wenig wie bei allen anderen Tieren. Zweite Strategie, die Fähigkeit zur ständigen Zellerneuerung. Bei den meisten Tieren nimmt sie im Lauf des Lebens ab. Es gibt aber ein paar, bei denen das anders ist. Strudelwürmer etwa oder der Süßwasserpolypydra. Sie haben in ihrem Körper besonders viele Stammzellen. Wie auch bei Menschen können die sich zu verschiedenen Zelltypen weiterentwickeln, etwa Muskel-, Fett- oder Nervenzellen. Im Gegensatz zu uns aber können Wurm und Polyp so lebenslang alte oder geschädigte Zellen ihrer Körper durch frische ersetzen. Strategie Nummer 3 kennt man bisher nur von Verwandten des Süßwasserpolypen Hydra, und zwar von Miniquallen, die auf den Gattungsnamen Turritopsis hören. Geschlechtsreife, erwachsene Tiere können ihre Körperzellen gewissermaßen rückverjüngen und dann erneut altern. Bis das entdeckt wurde, dachten Forscher, eine solche Rückentwicklung ausgewachsener Zellen sei unmöglich. Obendrein lässt sich der bei den Quallen beobachtete Zyklus anscheinend unbegrenzt wiederholen, womit auch sie potenziell unsterblich wären. Beispiel 4. Bärtierchen. Sie ähneln mikroskopisch kleinen, achtbeinigen Gummibärchen und überleben dank spezieller Körpereiweiße so ziemlich alles. Eiseskälte, Radioaktivität und Flüge ins All. Denn sie können sich in einen todesähnlichen Zustand versetzen und daraus selbst nach 120 Jahren wieder aufwachen. Während dieser sogenannten Kryptobiose schrumpfen sie zu kompakten Knäueln zusammen, sie stellen ihren Stoffwechsel ein und warten auf bessere Zeiten. Eine Strategie, die zwar nicht unsterblich macht, aber immerhin ziemlich alt. Womit als eine fünfte Strategie zu erwähnen wäre, wie alt man wird, hängt auch von der Stoffwechselaktivität ab. Ist die niedrig, hat man gute Karten, alt zu werden. Da hilft es nicht so viel zu essen oder der antarktische Riesenschwamm vom Anfang zu sein. Denn der hat durch das kalte Wasser im antarktischen Meer eine recht niedrige Körpertemperatur. Und das verlangsamt wiederum seinen Stoffwechsel. Er ist das Tier mit dem vermutlich langsamsten Stoffwechsel überhaupt und damit ein heißer Kandidat für potenzielle Unsterblichkeit.
Stefan Hübner über die Langlebigkeit von Tieren. Und er hat noch nicht mal die erwähnt, die wir gerade erst entdecken oder am Entdecken sind in dem Deep Life Project. Da wird tief gebohrt in die Erde hinein und da finden wir so in 3,6 Kilometern Tiefe dann auch Nematoden, die sehr, sehr langsamen Stoffwechsel haben und die sehr, sehr lange dort unten leben. Wie lange wissen wir noch gar nicht, da sind wir gerade noch am Forschen. Martin Denzel, Molekularbiologe und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln, noch bei uns. Die Tiere ersetzen also alt gewordene Zellen durch neue oder verjüngen sich zurück. Sie versetzen sich in Kryptobiose, wie wir das beim Bärtierchen eben gehört haben, oder sie verlangsamen ihr Leben, womit es schlicht länger dauert. Wir Menschen hingegen leben schnell und werden deshalb auch schnell alt und krank. 2018 hat die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation der UNO, das Altern als Krankheit eingestuft. Kann man das wirklich so sagen? Ist Älterwerden eine Krankheit?
Ja, das ist die Frage, an der gerade sich wirklich die Geister scheiden. Wenn ich Vorträge gebe, dann in der Öffentlichkeit, nicht an die wissenschaftlichen Kollegen, dann frage ich meistens, ob die Leute das Altern für eine Krankheit halten, so eingangs von den Vorträgen. Und meistens sind 99% der Leute schätzen Altern nicht als Krankheit ein. Mhm. Denn natürlich kann man auch verständlicherweise sehen, dass man selbst davon betroffen sein wird und man will nicht automatisch diesen Schluss ziehen, dass Altern Krankheit bedeutet. Aber wenn man die Daten wirklich anschaut, dann lässt sich das nicht trennen. Wenn wir die wichtigen altersassoziierten Krankheiten, die wichtigen Krankheiten, die zur Mortalität in unserer Gesellschaft beitragen, anschauen, dann sind das Krankheiten des hohen Alters. Die Wahrscheinlichkeit für Tumorerkrankungen, für Neurodegeneration, für metabolische Krankheit, wie zum Beispiel Diabetes, die gehen exponentiell hoch. Die Wahrscheinlichkeit, an diesen Krankheiten zu erkranken, wächst mit jedem Jahr, was wir älter werden. Somit lässt sich also wirklich Altern nicht von Krankheit trennen.
Und das Aber es ist keine eigene Krankheit, das Altern selber, oder?
Es ist ein Prozess, der die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten erhöht.
Der damit zu tun hat, was Sie vorhin beschrieben haben, dass die DNA eben nicht mehr richtig repariert wird in einigen oder vielen Zellen.
Die DNA-Reparatur, aber auch andere Reparaturmechanismen, wie beispielsweise Reparaturmechanismen von Proteinen. Aber der Punkt stimmt. Also wir verlieren zunehmend die Fähigkeit, diese normale Prozesse, normale Schäden zu reparieren. Mhm. Und das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Erkrankungen kommt. Wir verlieren die Fähigkeit, DNA-Mutationen zu reparieren. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Krebs. Wir verlieren die Möglichkeit, Proteinaggregate, also verklumpte Eiweiße, aufzulösen im Hirn. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Alzheimer-Krankheit. So muss man das grundsätzlich sehen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, da diese in der gesellschaftlichen Diskussion diese Trennung zwischen Altern und Krankheit etwas aufzulösen, weil es nur auf die Art und Weise möglich ist, wirklich das Altern zu adressieren. Nicht nur wissenschaftlich, aber auch im Sinne von Interventionen und vor allem Präventionen. Denn was sich herausstellt, gerade bei diesen chronischen altersassoziierten Krankheiten, ist, dass wir die nicht heilen können oder nicht erfolgreich und effektiv heilen können oder können werden, durch Interventionen, die dann unternommen werden, wenn die Krankheiten schon da sind.
Mhm. Also es geht mir um Prävention.
Es ist absolut notwendig, mhm, Prävention zu machen. Und Alzheimer-Krankheit ist das allerbeste Beispiel, denn bis ein Patient tatsächliche kognitive Defekte zeigt, hat es hier einen Schäden erlitten, die sich nicht reparieren lassen. Ist tatsächlich in seiner Größe geschrumpft. Es sind so viele Neuronen, müssen sterben, bis man tatsächlich neurologische Defekte neurologische und kognitive Defekte zeigt, die kriegt man nicht wieder. Und dadurch, dass diese Krankheiten immer, immer wichtiger werden und die Systeme immer stärker belasten, ist es auf jeden Fall wichtig, einen Weg zu finden, wie man präventiv arbeiten kann.
Und vielleicht hat die WHO ja auch politische Vielleicht hat die WHO ja auch politisch einen politischen Hintergedanken. Die macht ja durchaus auch Politik, die Weltgesundheitsorganisation. Wenn das Altern nämlich eine Krankheit ist oder mit Krankheit assoziiert ist, wie Sie das eben gesagt haben, dann würde es ja Medikamentencocktails wie die, von denen wir am Anfang gehört haben, gegen das Altern als Kassenleistung geben. Das heißt, das längere Leben für alle. Wenn das nicht der Fall ist, dann das längere Leben nur was für Reiche. Das ist ja auch nicht gerade eine wünschenswerte gesellschaftliche Perspektive, nehme ich mal an.
Dem stimme ich total zu. Die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sind fundamental und es ist wirklich wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Denn diese Forschung und die Veränderungen der Gesellschaft, was das Altern angeht, die passieren bereits. Es ist nicht, da haben wir wirklich keine Wahl. Die Lebenserwartung ist schon so hoch, wie sie ist und wird wachsen und die Inzidenz von neurodegenerativen Erkrankungen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ist massiv eine riesige Belastung und wird weiter wachsen. Das heißt, eigentlich hat man keine andere Wahl, als sich wirklich damit zu befassen. Man muss aber dazu auch sagen, dass natürlich, wenn man auf die, und da bin ich nicht der Experte als Grundlagenforscher, aber nur einen Gedanken will ich hier noch reingeben, ist, dass die Beobachtung die ist, dass die Patienten im Alter, wenn sie an altersassoziierten chronischen Krankheiten leiden und häufig auch nicht nur an einer, sondern da ist natürlich auch diese Multimorbidität wichtig. Leute haben Diabetes und Herzkrankheit und Neurodegeneration. Mhm. Das verursacht massive Kosten. Und wenn wir zurückgehen auf die Grundlagenforschung und schauen, wie langlebige Organismen altern und sterben, dann zeigt sich häufig, dass die Krankheitsphase tatsächlich schrumpft im Verhältnis zur gesunden Lebensphase. Deshalb sind diese Interventionen so interessant, die gesunde Lebensspanne, auf Englisch nennen wir das Health Span, verlängern.
Das heißt, es geht darum, dass wir nicht länger krank bleiben und immer weiter krank altern, sondern es heißt, es geht darum, dass wir länger gesund bleiben und dann irgendwann doch kurz krank sind, um zu sterben.
Richtig. Und genau das tatsächlich beobachtet man schon bei diesen wundervollen Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Die nennen wir auf Englisch Centenarians, also die über 100-Jährigen. Und bei denen ist es tatsächlich schon beobachtet worden, dass die lange gesund sind und dann nach einer kurzen Krankheit tatsächlich sterben. Und das ist natürlich was gesellschaftlich und natürlich auch persönlich sehr wünschenswert ist.
Martin Denzel, Molekularbiologe und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. Recht herzlichen Dank. 120 Jahre fit und glücklich, Perspektiven für eine richtig alte Gesellschaft, der Tag in der H2 Kultur. Hier kommt wieder die alten Band The Simmers.
Here I am, top of the Empire State Building, top of the world.
You're smiling, the whole world smiles with you.
When you're laughing,
the sunshine shining through. But when you're crying, you bring on the rain.
But you're sighing.
Smiling, the whole world smiles with you.
der Simmers, alten Pop aus Großbritannien. Wenn unser Volontär Daniel Donat recht hat, dann würde die Rentnergesellschaft, die wir in Zukunft hier haben werden, die Musik der alten Band The Simmers wohl eher unmöglich machen, weil schon Wilhelm Busch sagte, Musik wird als störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden. Daniel Donats Gedanken über die Alten der Gesellschaft.
Leben bis 120. Klingt erstmal verlockend. Wer will das nicht? Den Tod einfach in eine abstrakte, weit entfernte Zukunft schieben. Doch je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Zweifel habe ich. Macht das wirklich Sinn? Wie würde so eine Welt aussehen? Denn Leben bis 120 bedeutet noch mehr alte Menschen. Und dass Deutschland schon jetzt eine Rentnerrepublik ist, ist offensichtlich. Ein Blick in die Provinz genügt. Tote Hose auf den Straßen. Wenn überhaupt was los ist, dann, wenn die Alten mal in den Supermarkt fahren. Ansonsten ist nach 8 Uhr Schicht im Schacht. Woher soll das Leben auch kommen? Rentner haben eben andere Interessen als junge Leute. Schätzen Ruhe, wollen den Lebensabend genießen. Die meisten zumindest. Ich mit meinem Drang nach permanenter Party bin dann nur ein nerviger Störenfried. Coole Bars, hippe Clubs, eine Hausparty bis in die Morgenstunden kann man vergessen, denn ganz schnell flattert eine Anzeige wegen Ruhestörung in den Briefkasten. Man kann nur hoffen, dass das Hörgerät ausnahmsweise mal einen Defekt hat. Wenn ich mit meinen 28 Jahren durch so ein Kaff laufe, ziehe ich oft Blicke auf mich. Oh, was für ein Exot, denkt sich die grauhaarige Masse. Sollten die Menschen tatsächlich einst bis 120 leben, würden auch die Metropolen irgendwann zu solchen Freiluftaltenheimen degenerieren. Eine fürchterliche Vorstellung. Die Menschen leben länger, doch das Leben auf der Straße stirbt aus. Die Mehrheitsgesellschaft bestimmt unsere Entwicklung. Politik wird für Mehrheiten gemacht. Ich habe kein Problem damit. Doch wenn unsere Gesellschaft vor allem aus alten Menschen besteht, geraten wir in eine Schieflage. Schon jetzt bestimmen die Interessen der Älteren die politischen Entscheidungen. Rente, Pflege, alles Fragen, die wichtig sind, aber für mich als jungen Menschen sehr weit weg. Was ist mit schnellem WLAN oder gerechten Bildungschancen? Gibt's noch mehr Alte, tanzt die Politik noch mehr nach deren Pfeife. Wozu das führt, sieht man ganz gut in Großbritannien. Der Brexit war der Wunsch der Alten, an die Zukunft der Jungen hat dabei keiner gedacht. Wenn es mehr Alte geben würde, würden sich auch andere Lebensbereiche verändern. Musik, Literatur, Theater, Film, alles würde sich an den Alten orientieren, weg mit dem jugendlichen Elan. Gemächlichkeit und Ruhe wären da im Trend. Wie sollen da noch neue Ideen entstehen? Grauen würde es mir auch vor dem Gang zum Arzt. Schon jetzt warte ich Wochen auf einen Termin. Die Praxen sind überfüllt, vor allem von Rentnern. Eine Entwicklung, die sich verschärfen wird. Denn sollten Menschen länger leben, würden auch ihre Krankheiten mehr. Ich als junger Mensch würde da bestimmt den Kürzeren ziehen. Und von der Rente will ich gar nicht erst sprechen. Ich sage nur, wer soll das bezahlen? Schon jetzt ist diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Die Menschen werden immer älter. Um irgendwie damit klarzukommen, habe ich einen Vorschlag. Alte Menschen sollten nicht vergessen, dass sie auch mal jung waren.
Kleiner Trost noch für die Jungen, dass die Gesellschaft immer älter wird, muss nicht so bleiben. In vielen armen Ländern ist es ohnehin nicht so, da werden die Jungen immer mehr. Aber auch in einem der reichsten Länder der Erde ist das nicht mehr so. Ich habe es vorhin schon angesprochen, in den USA sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung. America first. Anderswo ist anders, vielleicht auch aus sozialen Gründen. Die Geschichte der Dame, die uns Mark Ducke jetzt erzählt, ist um die Welt gegangen. Es ist die Geschichte der wahrscheinlich ältesten Bürgermeisterkandidatin dieser Welt.
So klingt ein Lachen, das 95 Jahre alt ist. In einem Alter, in dem manche in Depression versinken, sieht Charito das Leben von der sonnigen Seite. Und sie steckt außerdem voller Tatendrang. Charito heißt eigentlich Maria del Rosario. Sie wohnt in Patones, einem 500-Seelendorf in den Bergen nahe der Hauptstadt Madrid. Im Frühjahr wollte sie hier Bürgermeisterin werden, mit 95 Jahren. Das hat sie zwar nicht geschafft, aber immerhin sitzt sie jetzt im Gemeinderat.
Ich bleibe fröhlich, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Ich lebe besser fröhlich als traurig.
Für Charito ist klar, ein Lächeln auf den Lippen hilft beim Älterwerden. Außerdem Gelassenheit und ein entspannter Lebensstil. Und sie rät unbedingt, auf die Ernährung zu achten.
Ich sehe, dass mein 19 Jahre alter Enkel immer wieder Hamburger isst. Er liebt sie. Ich käme nie auf die Idee, irgendwo einen Hamburger zu bestellen. Nie. Die Basis meiner Ernährung bildet Gemüse, Bohnen zum Beispiel oder Kichererbsen. Fleisch esse ich nur sehr wenig, dafür mehr Fisch.
Experten preisen die traditionelle sogenannte mediterrane Diät. Viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und das Beste aus dem Meer. Wenn Fleisch, dann mehr Weißes als Rotes und als Fett hauptsächlich Olivenöl. Die Ernährungswissenschaftlerin Montse Fito aus Barcelona wollte vor 5 Jahren die Wirkung der Mittelmeerküche untersuchen. An dem Versuch nahmen 7.500 Probanden teil.
Wir konnten belegen, dass diejenigen, die sich nach der traditionellen mediterranen Diät ernähren, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen oder sogar daran zu sterben. Konkret an einem Herzinfarkt oder an einem Hirnschlag.
Aber wie gesund leben die Spanier heute wirklich? Kroketten, Tortilla, Schinken, frittierte Tintenfischringe. An Öl, Fleisch und Zucker wird in der spanischen Küche nicht gespart. Gesund ist das nicht. Fraglich ist, ob es wirklich am Essen liegt, dass Spanier statistisch gesehen besonders alt werden. Das soziale Umfeld und Familienstrukturen dürften ebenso dazu beitragen, so Montse Fito.
Hier herrscht ein Gefühl vor, dass die Familie so etwas ist wie der Eckpfeiler des Lebens. In Spanien, ich denke auch in Italien und Griechenland, will man die Familie daher zusammenhalten. Man möchte nah bei ihr sein. Wenn du ein Problem hast, weißt du, dass du dich zum Beispiel auf deine Brüder verlassen kannst.
Ist es das, was die Spanier so alt werden lässt? Der Demograf Matthias Vogt ist Doktorand und arbeitet beim Spanischen Wissenschaftsrat zum Thema Langlebigkeit.
Einige sagen, es ist der Wein, andere sagen, es ist das soziale Umfeld. Da glaube ich viel dran, es ist schwer zu überprüfen. Es gibt ein sehr gleichbehandelndes Gesundheitssystem, das halt dafür sorgt, dass es halt relativ wenig Ungleichheit gibt. Und oft ist es genau diese Ungleichheit in den Lebensaltern oder in den Sterbealtern, die dazu führt, dass Lebenserwartung sinkt oder steigt in modernen Gesellschaften.
Das heißt, wie alt ein Mensch wird, hängt in vielen Ländern auch von seinem Geldbeutel ab. In Spanien dagegen sorgt das staatliche Gesundheitssystem dafür, dass auch arme Menschen eine gute Gesundheitsversorgung erwarten können.
Und jetzt kann man dann fragen, ist es das, was die US-Amerikaner wieder früher sterben lässt und die Spanier eben nicht? MacDougall über das Geheimnis des Alterns der Spanier. Daniela Jopp, Professorin für Psychologie an der Universität Lausanne, guten Tag.
Schönen guten Abend.
Sie erforschen das Leben von 100-Jährigen und das haben Sie getan in Heidelberg, habe ich gelesen. Nun war mir bislang entgangen, dass die Menschen ausgerechnet in Heidelberg besonders alt werden. Dafür stehen eher so Regionen wie Abchasien, Okinawa oder das Tal der 100-Jährigen in Ecuador. Was hat Sie nach Heidelberg getrieben?
Da gab es bereits eine 100-jährigen Studie zu dem Zeitpunkt, als ich dann die Möglichkeit hatte, selber Daten zu erheben, bot sich das an, sich eben genau die gleiche Region nochmal anzuschauen, um zu sehen, inwiefern sich die heutigen 100-Jährigen von 100-Jährigen unterscheiden, die vor ungefähr 10 Jahren 100 Jahre alt waren. Und das ist natürlich für uns als Wissenschaftler sehr interessant, weil es immer diese Befürchtung gibt, dass, wie wir das vorher auch gehört haben, je älter die Leute werden, desto mehr gibt es, dass die Krankheiten haben und gesundheitliche Probleme natürlich dann auch unsere Gesellschaft belasten werden. Und da kamen wir zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass die 100-Jährigen, die im Jahr 1911/12 geboren wurden, in Bezug auf ihre kognitive Leistungsfähigkeit signifikant besser waren als die 100-Jährigen, die noch 10 Jahre früher geboren waren. Das heißt, wir haben gefunden, dass bei 48% keine oder nur sehr wenige Einschränkungen in der kognitiven Leistungsfähigkeit vorlagen, was natürlich ein hoffnungsvolles Bild für die Zukunft auch zeichnet. Wir haben uns dann versucht anzuschauen, was mögliche Unterschiede ausmacht und haben gefunden, dass die jüngere Generation.
Wir reden von 100-Jährigen, das heißt, es geht um 1915 geboren oder 1918 geboren oder irgendwie sowas.
Genau, also 1901 versus 1911. Diejenigen, die später geboren wurden, die haben tatsächlich sich durch eine aktivere Lebensführung ausgezeichnet. Die haben also häufiger zum Beispiel Reisen unternommen, Fremdsprachen gelernt. Und das scheint dazu beigetragen zu haben, dass sie in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit mit 100 besser dastanden als die Generation vor ihnen.
Also das ist ein Unterschied, der entstanden ist in den Jahren zwischen, die Studien liegen schon ein bisschen zurück, in den Jahren zwischen 1902 und 1918 oder später dann in dem Alter?
1112, also das war ein
Unterschied.
Genau, ja. Genau.
Also diese beiden Generationen, wobei das ja gar kein richtiger Generationenabstand ist, die haben dann unterschiedlich gelebt im späteren Leben?
Genau. Nicht nur im späteren Leben, die haben zum Beispiel auch etwas mehr Bildung genossen, aber haben sich eben ausgezeichnet durch aktiveres Leben im Sinne von mehr Reisen, mehr Fremdsprachen, hatten zum Beispiel auch häufiger ein eigenes Bankkonto. Und das sind ja Faktoren, von denen wir wissen, dass sie eben dazu beitragen, dass im hohen Alter weniger Demenz zum Beispiel entsteht.
Okay, also da sind dann bessere kognitive Leistungsfähigkeiten gemessen worden mit den gleichen Methoden wie bei der vorherigen Studie. So in Anführungsstrichen jüngeren Generation der 100-Jährigen. Und wie steht es um die körperliche Beweglichkeit?
Leider konnten wir solche positiven Veränderungen nicht in Bezug auf die körperliche Gesundheit feststellen. Wie auch vorher schon angesprochen wurde, haben die 100-Jährigen leider eine Vielzahl chronischer Erkrankungen. Ja. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Komorbidität von bis zu 5, also im Durchschnitt 5 chronische Erkrankungen. Das sind häufig.
Das ist das, was Herr Menzel vorhin die Multimorbidität genannt hat.
Genau. Das war bei den Heidelberger 100-Jährigen sehr häufig bei 94% eingeschränkte Hör- und Sehfähigkeiten, bei 70% Mobilitätseinschränkungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gab es mit knapp 60%. Das war die einzige Erkrankung, die eben auch mit einer höheren Mortalität einhergeht. Also da kann man leider sagen, dass es doch eine Vielzahl von Belastungen gibt, die 100-Jährigen in ihrem Alltagsvermögen einschränken.
Das heißt, was Herr Dr. Denzel vorhin gesagt hat, dass man daran forscht, das gesunde Leben zu verlängern, das wäre schon die sinnvolle Herangehensweise medizinisch gesehen.
Absolut. Und das sehen wir bei unseren Daten auch, dass die 100-Jährigen möglicherweise eben sich schon durch bessere Lebensführung, sondern vielleicht auch durch genetische Vorteile auszeichnen, weil sie die normalen altersbezogene Erkrankungen ungefähr 10 Jahre später bekommen haben als die normale Bevölkerung, also meistens um die 90 erst.
Mhm, gut, also da ist schon sowas im Gange. Nun habe ich bei Ihnen gelesen, dass die 100-Jährigen in Ihrer Studie im Durchschnitt 5 chronische Krankheiten hatten. Das haben Sie eben nochmal bestätigt. Und dennoch habe ich gelesen, berichten Sie von einer hohen Zufriedenheit der meisten. Wie passt das zusammen?
Das ist auch für uns ein ganz, ganz schöner und erstaunlicher Befund, dass es, obwohl es diese Verletzlichkeit auf der körperlichen Ebene gibt, eine sehr hohe psychologische Widerstandsfähigkeit gibt. Und wir haben in unseren Daten zeigen können, dass über 80% mit ihrem Leben zufrieden sind. Wir haben insgesamt nur eine Person gehabt, die sagte, dass sie doch sehr unzufrieden sei mit ihrem Leben. Und das ist für uns natürlich gerade für mich als Psychologin sehr erstaunlich, weil wir doch das Gefühl haben, dass die 100-Jährigen psychologische Eigenschaften haben, die sie möglicherweise stärken und ihnen helfen, durch schwierige Lebenssituationen besser hindurchzukommen.
Und wie erarbeitet man sich eine resiliente Psyche?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, wir können natürlich alle so ein bisschen damit anfangen und uns fragen, wie optimistisch wir zum Beispiel in die Zukunft schauen und ob wir das Glas eher als halb leer oder als halb voll empfinden, weil Optimismus ist beispielsweise ein Faktor, der nachweislich auch in jüngeren Altersgruppen zu einer besseren Wundheilung, einer besseren Immunreaktion und auch einer höheren Langlebigkeit beitragen. Und bei den 100-Jährigen haben wir tatsächlich einen höheren Optimismus als bei jüngeren Personen gefunden.
Und wie leben die von Ihnen untersuchten 100-Jährigen? Also die Freunde dürften doch längst die meisten zumindest gestorben sein und die Kinder müssten dann wohl auch schon 70 oder 80 sein. Das Leben könnte ziemlich einsam sein, oder?
Das ist leider auch der Fall. Also die 100-Jährigen haben natürlich in der Regel ihre Freunde überlebt. Das ist einer der Punkte, den viele auch anmerken, dass das doch eine der Schattenseiten des sehr hohen Alters wäre, dass man alleine zurückbleibt von seiner Generation. Und die 100-Jährigen, das haben wir auch in den USA und in anderen von unseren Studien gefunden, haben ein Risiko von einer sozialen Vereinsamung. Aber zum Glück haben die meisten doch sehr gute Kontakte mit ihren Kindern und die Kinder springen selbst eben stark ein und versuchen zu unterstützen.
Jetzt haben Sie schon USA erwähnt. Wie steht es denn vielleicht mit anderen Ländern? Wie geht es denn unseren 100-Jährigen im Vergleich mit 100-Jährigen in anderen Ländern?
Das Dumme ist ein bisschen, dass die 100-jährige Forschung bislang versucht hat, und das hat auch mit der Finanzstruktur zu tun, eben Studien hauptsächlich in speziellen Ländern durchzuführen. Und dann fällt uns natürlich die Vergleichbarkeit schwer. Ich habe selbst versucht, ein Netzwerk von 100-jährigen Studien aufzubauen und habe mittlerweile auch mit anderen Kollegen die Möglichkeit, an einem größeren Datensatz zu arbeiten. Da gibt es für uns sehr spannende Unterschiede, zum Beispiel zwischen Deutschland und Portugal, wo man auch sehr schön Einflüsse der Kultur und auch des Lebens insgesamt sehen kann. Wir haben zum Beispiel die 100-Jährigen gefragt, wie sie zu Sterben und Tod stehen. Und da haben wir bei den deutschen 100-Jährigen feststellen können, dass sie keine Angst vor dem Tod haben und das auch ein Thema ist, was sie bewegt, aber wo sie eigentlich ganz aufgeräumt damit umgehen. Die sprechen aber auch sehr häufig davon, dass sie nicht an Gott glauben oder sehr wenig religiöse Verankerung des Themas haben. Wohingegen die 100-Jährigen in Portugal, die wir befragen konnten, sehr viel stärker an Gott glauben und auch eine sehr viel größere Angst vor dem Tod haben. Wie kommt das zustande? Es sind ja immerhin Leute, die also jeweils nicht mehr ein sehr langes Leben vor sich haben. Im Schnitt leben 100-Jährige noch anderthalb Jahre, nachdem wir sie beispielsweise befragen konnten. Wir glauben, das hat damit zu tun, dass die 100-Jährigen in Deutschland natürlich durch die Weltkriege sehr stark geprägt wurden. Und das sagen uns viele auch, dass sie eben schon so viele Menschen haben sterben sehen, dass sie bisweilen ihren Glauben an Gott verloren haben. In Portugal wurde durch die Diktatur, die Religiosität sehr stark unterstützt hat, natürlich ein ganz anderes Religionsverständnis den Menschen mitgegeben. Und da verbringen sehr viele 100-Jährige zum Beispiel ihre Tage damit, die Messe im Fernsehen zu schauen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger sozialer Faktor. Also wir denken, dass es eben verschiedene Aspekte gibt. Einerseits haben wir natürlich, wie schon gehört, die Genetik, die eine Rolle spielt. Andererseits natürlich auch die Lebensführung, aber eben auch die sozialen Umstände, die dazu beitragen, wie gut Leute im hohen Alter leben können.
Daniela Jopp, Professorin für Psychologie an der Universität Lausanne. Vielen Dank. 120 Jahre fit und glücklich, Perspektiven für eine richtig alte Gesellschaft, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal die alten Band The Simmers, hier mit dem Titel Alt und Weise.
As far as my eyes can see, there are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. And oh, when I'm old and wise, heavy words that tossed and like autumn winds will blow right through me. And someday, in the mists of time, when they ask me if you knew me, remember that you were a friend of mine. As the final curtain falls before my
The Simmers aus Großbritannien, die alten Band. Philipp Hübel, Philosoph und Sachbuchautor und Kolumnist des Philosophiemagazins. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben sowohl über die Philosophiegeschichte als auch über gesellschaftliche Entwicklung der jüngeren Zeit geschrieben und wir wollen das heute beides mal zusammenbringen und darüber reden, weshalb wir wohl in einer immer älter werdenden Gesellschaft, in der das Altern hauptsächlich als Problem behandelt wird, dennoch immer noch daran werkeln, noch älter zu werden. Wo kommt der Wunsch nach Altern und letztlich nach Unsterblichkeit her?
Ich glaube, der Wunsch nach Unsterblichkeit ist so alt, wie die Menschheit alt ist. Den findet man in allen Religionen. Da ist die Rede vom Paradies oder dem Nirvana oder einem goldenen Zeitalter, in dem man sozusagen ewig existiert. Und jeder Mensch, der existiert, kann sich natürlich sofort vorstellen, wie wäre es, wenn es ewig so weitergeht. Also das ist, glaube ich, ein Wunsch, der sehr weit verbreitet ist. Und das Neue an unserer Zeit ist, dass wir plötzlich die technischen, biotechnischen Möglichkeiten haben, auch diesen Wunsch zumindest in Ansätzen in Erfüllung gehen zu lassen.
Und das lässt uns dann auch noch weiter daran werkeln, obwohl wir wissen, wir haben es eben gerade ausführlich gehört in der Sendung, dass das eben auch mit Krankheit zu tun hat, weil Altern eben auch Krankheit bedeutet.
Genau, das ist der Unterschied zwischen Altern und Älterwerden. Der Traum ist natürlich, älter zu werden, ohne zu altern, also in ewiger Jugend immer älter zu werden. Aber gleichzeitig haben wir ja schon in den Beiträgen gehört, dass die medizinische Technik und auch die Lebensführung es möglich macht, auch im höheren Alter gesünder und zufriedener zu leben. Und die Glücksforschung nimmt das inzwischen als wichtigen Faktor. Früher hat man immer gesagt, naja, Lebensalter ist sozusagen ein Faktor, der irgendwie für das Lebensglück oder Lebenszufriedenheit eine Rolle spielt. Heute macht man das ein bisschen genauer und sagt, Lebensjahre in Gesundheit, weil man natürlich, wenn man 10 Jahre krank und gebrechlich ist, das nicht so richtig als Lebensglück sieht. Und wir leben jetzt halt länger in Gesundheit und versuchen das natürlich noch weiter auszudehnen.
Ich glaube, das war auch der wichtigste Wunsch jetzt am Jahreswechsel. Gesundheit sollte man haben in Zukunft. Ne? Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ich kann das nicht empirisch erfassen, aber aus der privaten Empirie ist das so, zumindest wenn man älter wird.
Ja, auf jeden Fall.
Haben sich Ihre Kollegen in der Philosophiegeschichte auch mal darüber Gedanken gemacht, was das bedeuten würde, wenn wir tatsächlich unsterblich wären? Wir würden uns doch wahrscheinlich zu Tode langweilen, ohne sterben zu können.
Genau, das ist so ein Faktor. Also Philosophen haben schon lange darüber nachgedacht, ob der Tod überhaupt etwas Schlechtes ist. Und einige sagen, der Tod kann uns egal sein. Epikur ist dafür berühmt geworden. Er hat gesagt, naja, wenn ich tot bin, bin ich ja nicht. Dann kann ich den Tod auch nicht erleiden. Warum soll mich der Tod kümmern? Aber die meisten Philosophen würden irgendwie sagen, dass der Tod uns ja etwas nimmt. Erstmal nehme ich das Leben. Und das Leben besteht ja aus vielen schönen Dingen, die wir kennen, aus Wünschen, aus Erlebnissen, Freundschaften und so weiter. Dinge, die wir eigentlich sehr wertschätzen. Also er nimmt uns etwas weg. Er fügt uns eigentlich einen Schaden zu. Aber wie Sie gerade angesprochen haben, haben einige Philosophinnen und Philosophen auch weitergedacht. Simone de Beauvoir zum Beispiel oder Bernard Williams, ein amerikanischer Philosophen, die haben gesagt, naja, wenn wir ganz, ganz lange leben, dann wird es vielleicht gar nicht mehr so toll sein, ewig zu existieren, weil sich erstmal alles wiederholt, wie Sie schon angesprochen haben. Dann wird irgendwie alles langweilig. Wenn ich tausende von Jahren auf der Welt war, gibt es gar nichts mehr Neues. Alles läuft immer in denselben Bahnen. Alles habe ich irgendwie schon mal erlebt auf der einen Seite. Und irgendwann werde ich mich vielleicht auch selber so stark verändert haben, dass ich mich gar nicht mehr wiedererkenne. Ich werde neue Interessen und Wünsche haben und irgendwann wird meine ganze Identität aufgelöst sein.
Weil ich die Übersicht verliere über das, was ich alles schon war vielleicht.
Genau, und das, was ich kann mir auch nicht alles merken, also vieles werde ich dann vergessen und ob das wünschenswert ist, stellen halt auch einige in Frage.
Und wenn wir den Tod nicht mehr fürchten müssten, wie würde es stehen um unsere Aktivitäten? Ich meine, wenn Sie jetzt nicht Philosophie hätten studieren müssen im jugendlichen Alter, dann hätten Sie es ja dann in 100 oder 200 Jahren machen können.
Auch ein guter Punkt, genau. Man kann natürlich auch sagen, der Tod gibt unserem Leben überhaupt erst einen Sinn, weil er das Leben beschränkt und begrenzt und deshalb alles, was wir tun, eine gewisse Dringlichkeit hat. Wenn ich wüsste, ich würde kein ewig existieren, müsste ich eigentlich niemals als Schulkind die Hausaufgaben machen. Die Drohung der Eltern, wenn du das nicht machst, kannst du nicht studieren, zieht nicht, weil ich weiß, ich kann in 1000 Jahren noch studieren oder in 2000 oder 3000 Jahren. Also die Endlichkeit gibt dem Leben eine gewisse Dringlichkeit und
vielleicht auch den
vielleicht
Sinn.
Genau, also da muss man jetzt lange drüber streiten, was mit Sinn genau gemeint ist, aber es gibt einem zumindest eine starke Motivation, bestimmte Projekte durchzuziehen, weil man, auch wenn man sich das nicht immer bewusst klar macht, natürlich im Hinterkopf hat, alles hat seine Zeit und alles ist endlich und begrenzt.
Philipp Hübel, Sie sind Jahrgang 76, kann das sein? Irgendwas?
75.
75. Ja. Wollen Sie 100 werden? Also bis 2075?
Ich hätte nichts dagegen, wenn das machbar ist und wenn ich sozusagen gesund und
ja, da haben wir's.
Besitz meiner geistigen Kräfte so alt werde, habe ich natürlich dagegen. Also je länger, desto besser. Aber wenn das Leben im Alter durch große Krankheiten gezeichnet ist, dann würde ich eher darauf verzichten.
Philipp Hübel, Philosoph und Sachbuchautor und Kolumnist des Philosophie-Magazins. Recht herzlichen Dank. »120 Jahre fit und glücklich. Perspektiven für eine richtig alte Gesellschaft.« Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, aber da müssen Sie auf uns verzichten. Uns gibt's dann erst wieder nächste Woche. Nachhören können Sie uns in der Zwischenzeit natürlich in der ARD-Audio-App oder bei hr2 Kultur. Wenn Sie uns in der Audio-App suchen, dort sind wir der Tag von hr2, das Original. Tschüss, bis Montag, sagt Florian Schwinn.